Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tech- und Finanzupdates. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben eine extrem spannende Agenda vor uns, denn wir schauen uns heute einige Entwicklungen an, die wirklich das Potenzial haben, den Markt komplett aufzumischen. Von hochspezialisierter Hardware über Datenmonopole bis hin zu einem echten Giganten im Sportbereich, der gerade ziemlich ins Straucheln geraten ist. An meiner Seite ist wie immer meine geschätzte Kollegin Laura. Hi Laura, bist du bereit für den Deep Dive?
Hallo Tim, oh ja, absolut. Ich habe mir die aktuellen Zahlen und Entwicklungen schon angesehen und ich muss sagen, da ist einiges im Gange. Besonders der Bereich künstliche Intelligenz entwickelt sich gerade in eine Richtung, die viele vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Wir reden ja oft über die großen Namen, aber es gibt da ein paar Spezialisten im Hintergrund, die gerade das Fundament für die nächsten Jahre bauen. Ich bin echt gespannt, wie wir diese Themen heute aufschlüsseln.
Dann lass uns doch direkt mit dem ersten Thema starten. Wir reden über die Hardware, aber nicht über die Chips, die jeder schon kennt, sondern über eine echte Revolution bei der sogenannten Inferenz-Hardware. Und hier kommt ein Unternehmen ins Spiel, das heißt Edgett. Jetzt müssen wir hier kurz innehalten, weil der Begriff Inferenz für viele vielleicht erst einmal nach komplizierter Fachsprache klingt. Laura, kannst du uns das ganz einfach erklären? Was ist eigentlich Inferenz und warum ist das gerade jetzt so wichtig?
Gerne. Also stellt euch die Entwicklung einer KI in zwei große Phasen vor. Die erste Phase ist das Training. Das ist so, als würde man eine KI-Software jahrelang in eine riesige Bibliothek stecken und sie alles lesen lassen, damit sie lernt, wie Sprache funktioniert. Da dominiert aktuell Nvidia mit ihren GPUs den Markt, das wissen wir alle. Aber dann kommt die zweite Phase, die Inferenz. Das ist der Moment, in dem wir die KI tatsächlich nutzen. Wenn du eine Frage stellst und die KI dir in Echtzeit eine Antwort generiert, genau das ist Inferenz. Es geht also um die Anwendung und die eigentliche Antwortgenerierung. Und genau hier setzt Edgett an.
Ah, verstehe. Also während Nvidia quasi die Schule für die KI baut, optimiert Edge den Moment, in dem die KI die Prüfung schreibt und uns die Antworten liefert. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil wir uns gerade massiv von diesem Model Building, also dem Bauen der Modelle, hin zum Model Deployment bewegen, also dem tatsächlichen Einsatz im Alltag. Und Edge hat da wohl einen ziemlich cleveren Ansatz bei ihrer Architektur gewählt, richtig?
Genau so ist es. Sie schauen sich zwei kritische Prozesse an. Das sogenannte Prefill und den Decode-Prozess. Kurz erklärt, beim Prefill geht es darum, dass die KI den Kontext deiner Frage versteht. Und beim Decode wird dann Token für Token, also Wort für Wort, die Antwort generiert. Edge hat ihre Chips so konzipiert, dass sie diese Trennung optimieren. Sie nutzen eine Low-Voltage-Architektur im Pre-Fill-Bereich. Das bedeutet einfach gesagt, sie arbeiten mit einer niedrigeren Spannung, wodurch sie viel mehr Transistoren auf engstem Raum unterbringen können, ohne dass der Chip überhitzt. Thermische Limits sind bei diesen Hochleistungsrechnern ja oft das größte Problem. Die Dinger werden einfach zu heiß.
Das klingt nach einem massiven technischen Durchbruch. Wenn man die Hitze in den Griff bekommt und gleichzeitig mehr Rechenpower auf die gleiche Fläche bringt, steigt logischerweise die Geschwindigkeit der Antwortausgabe und die Energieeffizienz verbessert sich drastisch. Und das scheint der Markt ja auch absolut zu feiern. Ich habe hier unglaubliche Zahlen gesehen. Die Bewertung von Edgett ist innerhalb kürzester Zeit von 5 Milliarden Dollar im Dezember auf sage und schreibe 21 Milliarden Dollar bis August 2026 gestiegen. Das ist ein beispielloser Sprung.
Wahnsinn, oder? Aber was mich fast noch mehr beeindruckt, ist nicht nur die Zahl an sich, sondern wer hinter diesem Geld steht. Ein Quantfonds namens Jane Street hat die Hardware intensiv getestet und danach eine Finanzierungsrunde von 700 Millionen Dollar angeführt. Jetzt muss man wissen, Jane Street gehört zu den mathematisch versiertesten Marktteilnehmern der Welt. Wenn die sagen, ja, das funktioniert technisch wirklich besser als das Bestehende, dann ist das ein massives Validierungssignal für die gesamte Branche.
Absolut. Für Investoren ist das natürlich ein Signal, dass man das Monopol von Nvidia bei den Trainings-GPUs hinterfragen kann, indem man auf spezialisierte Inferenzchips setzt. Denn am Ende entscheiden ja die langfristigen Betriebskosten, also die sogenannten OPEX, wie profitabel KI in Unternehmen wirklich wird. Aber wir müssen natürlich auch realistisch bleiben. Wo so viel Hype ist, gibt es immer auch Risiken. Was könnte Edget gefährden?
Da gibt es tatsächlich ein paar Punkte, die man im Auge behalten muss. Erstens die Reaktion von Nvidia. Wenn Nvidia eine vergleichbare Architektur einfach in die nächste Blackwell-Iteration integriert, könnte der Vorsprung von Edge ganz schnell schwinden. Zweitens ist dann natürlich die Frage der Bewertung. Ein Anstieg auf 21 Milliarden Dollar in so kurzer Zeit riecht stark nach einem Hype-Zyklus. Es besteht also das Risiko einer Überbewertung. Und drittens gibt es das klassische Produktionsrisiko. Chip-Designs auf dem Papier zu haben, ist eine Sache. Aber diese in die Massenproduktion zu skalieren, ist extrem komplex. Da ist man komplett abhängig von Foundries wie TSMC.
Ein klassisches High-Risk, High-Reward-Szenario also. Aber lass uns mal einen Schritt weitergehen. Wenn wir schon über die Hardware sprechen, die die KI antreibt, dann müssen wir auch darüber reden, womit diese Hardware eigentlich gefüttert wird. Und damit komme ich zu unserem nächsten Thema, der Datenmonopolisierung. Konkret geht es um Alphabet, also Google.
Das ist ein wirklich faszinierender und ehrlich gesagt auch etwas beunruhigender Trend. Wir steuern nämlich auf das Ende der kostenlosen Internetdaten für das KI-Training zu. Bisher haben die großen Modelle quasi alles aufgesogen, was öffentlich im Netz verfügbar war. Wikipedia, Foren, Newsseiten. Aber diese Quellen sind jetzt nahezu erschöpft. Das Problem dabei ist, wenn man nur noch mit den gleichen öffentlichen Daten füttert, stagnieren die Modelle in ihrer Qualität. Sie werden nicht mehr wirklich schlauer.
Und genau hier hat Google eine Strategie gefunden, die ich fast schon als aggressiv bezeichnen würde. Sie kaufen sich jetzt exklusive, private Datensätze. Da gibt es ein Beispiel, das wirklich zeigt, in welche Richtung das geht. Google hat für 10 Millionen Dollar Millionen von E-Mails und Teams-Nachrichten einer insolventen Fluggesellschaft gekauft. 10 Millionen Dollar für interne Kommunikation. Das klingt im ersten Moment vielleicht seltsam, aber wenn man darüber nachdenkt, ist das strategisch brillant.
Absolut, denn überlegt mal, Wikipedia-Texte sind super, um Fakten zu lernen. Aber interne E-Mails und Chats zeigen der KI etwas völlig anderes. Die echte Alltagssprache, wie Menschen Konflikte lösen oder wie Entscheidungsprozesse in einem Unternehmen wirklich ablaufen. Diese menschlichen Nuancen und realen Geschäftsprozesse sind weitaus wertvoller als jedes Lexikon. Google nutzt hier seine enorme Kapitalmacht, um sich Datenmonopole zu schaffen, an die Wettbewerber einfach nicht rankommen. Das könnte den Vorsprung von Gemini gegenüber Open-Source-Modellen massiv zementieren.
Es geht also weg vom Algorithmus und hin zur Exklusivität der Daten. Wer die besten Daten hat, baut das beste Modell, egal wie ähnlich der Code am Ende ist. Aber hier müssen wir doch über den Elefanten im Raum sprechen, den Datenschutz. Wenn Google private E-Mails kauft und damit eine KI trainiert, wo fängt da die rechtliche Grauzone an und wo hört sie auf?
Das ist genau der kritische Punkt. Hier lauern riesige Risiken. Erstens könnten solche Käufe zu massiven Datenschutzskandalen führen, was ein PR-Desaster wäre. Zweitens gibt es die Regulierung. Es ist gut möglich, dass neue Gesetze zum Datenbesitz erlassen werden, die den Handel mit persönlichen Kommunikationsdaten komplett verbieten. Und es gibt noch einen erschienenen technischen Faktor. Was passiert, wenn die KI-Effizienz so stark steigt, dass Modelle lernen, mit viel weniger Daten auszukommen? Das sogenannte Small-Data-Konzept. Dann würde der Vorteil der riesigen Datenmengen plötzlich schwinden.
Ein spannender Kampf also zwischen Kapitalmacht und Datenschutzrecht. Aber egal, ob man nun exklusive E-Mails kauft oder öffentliche Webseiten scannt, die Daten müssen ja irgendwie verarbeitet werden, bevor sie in die KI fließen können. Man kann sie nicht einfach roh in das Modell werfen. Und genau da kommen wir zu unserem dritten Thema, Databricks und ihrer Dominanz in der sogenannten KI-Daten-Pipeline.
Genau, Tim. Bevor eine KI überhaupt anfangen kann zu denken, müssen die Daten erst einmal gereinigt, strukturiert und transportiert werden. Das ist im Grunde wie bei einer Wasserleitung. Wenn das Rohwasser voller Dreck ist, hilft auch der beste Filter am Ende nicht mehr. Databricks kontrolliert mit ihrem Lakehouse-Ansatz genau diese kritische Vorstufe. Sie expandieren gerade massiv in den Bereich der AI-Data-Pipelines und Application-Connectors, zum Beispiel durch Produkte wie Lakeflow. Damit dringen sie in Bereiche vor, die bisher Wettbewerbern wie Fivetran vorbehalten waren.
Wenn ich das richtig verstehe, ist Databricks also quasi die unverzichtbare Middleware, die Schicht dazwischen, von den Rohdaten bis zur fertigen KI-Anwendung. Das macht sie in einer sehr komfortablen Position, oder? Denn es ist ihnen eigentlich egal, welches Sprachmodell am Ende gewinnt. Ob GPT-4 oder ein anderes Modell, fast jedes Unternehmen benötigt eine Infrastruktur, um seine Daten überhaupt erst verwaltbar zu machen.
Exakt. Sie machen sich unabhängig vom Erfolg eines einzelnen Modells. Das spiegelt sich auch in Ihrer Bewertung wider. Wir reden hier von $190 Milliarden. Das ist ein enormes Vertrauen in Ihre Marktführerschaft. Es gibt zwar derzeit eine Untersuchung durch das US-Justizministerium, das DOJ, bezüglich der Boardsitze von Andreessen Horowitz, aber wenn man genau hinschaut, ist das eher ein regulatorisches Problem des Investors und kein operatives Problem von Databricks selbst.
Trotzdem ist es ein Punkt, den man beobachten muss, da Governance-Risiken die strategische Führung im Board stören könnten. Und dann ist da natürlich die Konkurrenz. Snowflake ist ja ebenfalls ein riesiger Player in diesem Bereich der Cloud-Datenplattform. Der Kampf dort wird sicher intensiv bleiben. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Implementierung solcher Systeme für Kunden oft extrem komplex ist. Das könnten hohe Hürden sein, die das Wachstum irgendwann ausbremsen.
Stimmt, Komplexität ist oft der größte Feind der Skalierung. Aber lass uns jetzt mal einen kompletten Themenwechsel machen. Wir haben jetzt viel über Chips, Daten und Pipelines gesprochen, also die digitale Welt. Jetzt schauen wir uns etwas an, das man im Alltag an den Füßen trägt, aber das gerade ein riesiges Problem hat. Nike.
Ja, das ist wirklich ein trauriger Fall für viele Fans der Marke. Die Aktie von Nike hat einen Tiefstand erreicht, den wir seit 2014 nicht mehr gesehen haben. Und ich glaube, das ist kein kurzer Dip, sondern ein echtes, fundamentales Problem im Markenimage und in der Produktstrategie. Während Newcomer wie On oder Hoka den Markt für Performance Running, also die Schuhe für echte Läufer, regelrecht erobern, wirkt Nike momentan wie ein träger Gigant.
Es ist fast so, als hätte Nike vergessen, dass sie ursprünglich eine Innovationsmarke waren. Sie haben sich viel zu stark auf ihre Legacy-Produkte verlassen, ja, also die Klassiker, die man schon seit Jahren kennt. In einem Konsummarkt, der sich immer mehr weg von Massenprodukten und hin zu spezialisierten Nischen bewegt, verliert Nike massiv an Boden. Es fehlen einfach die Game Changer, diese Innovationen, die den Markt komplett verändern, so wie es früher einmal war.
Im Finanzbereich gibt es für so eine Situation einen Begriff, das sogenannte Falling Knife, also das fallende Messer. Man hofft zwar auf eine schnelle Erholung, weil der Preis niedrig ist, aber man riskiert, sich zu schneiden, wenn die strukturellen Probleme tiefer liegen als gedacht. Die Abhängigkeit von Lifestyle-Produkten auf Kosten der sportlichen Glaubwürdigkeit scheint hier ein riesiger Faktor zu sein, wenn die Leute das Gefühl haben, dass Nike nur noch Mode ist und kein echtes Performance-Equipment mehr bietet, dann wandern sie zu den Spezialisten ab.
Und dann kommt noch die allgemeine wirtschaftliche Lage dazu. Die sinkende Kaufkraft in den Kernmärkten trifft besonders solche überbewerteten Premium-Marken hart. Aber jetzt spielen wir mal den Advokat des Teufels. Gibt es eigentlich auch Argumente, warum man Nike trotzdem noch auf dem Zettel haben sollte?
Ja, absolut. Erstens ist da die Bewertung. Nach diesem Absturz könnten die Aktien für langfristige Value-Investoren, also Leute, die auf Substanz setzen, wieder attraktiv werden. Zweitens könnte ein radikaler Kurswechsel im Design und im Marketing ein Turnaround einleiten. Und drittens dürfen wir nicht vergessen, trotz aller Probleme bleibt Nike volumenmäßig immer noch der stärkste Player auf dem US-Sportmarkt. Die schiere Größe des Unternehmens ist ein Puffer, den On oder Hoka so nicht haben.
Das stimmt natürlich, aber die Frage ist wohl eher, findet Nike schnell genug zurück zu seinen Wurzeln als Innovationsführer oder wird der Trendknick dauerhaft? Wahnsinn, was für eine Bandbreite an Themen hatten wir heute. Von Hightech-Chips über geheime E-Mail-Archive bis hin zur Krise eines Sportgiganten?
Absolut faszinierend. Es zeigt uns einmal mehr, dass man im Tech- und Finanzbereich immer das gesamte Bild betrachten muss. Von der Hardware über die Daten bis hin zum Markenimage beim Endkonsumenten. Das war es für heute in unserem Deep Dive. Ich hoffe, ihr konntet ein paar spannende Einblicke gewinnen und versteht jetzt besser, wo die Reise im Bereich KI-Infrastruktur und im Konsummarkt hingeht.
Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt neugierig und behaltet die Märkte im Auge. Wir hören uns in der nächsten Folge.
Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.